Du hörst eine Predigt der EFG Miltenberg.
Mein Herz für sein Haus. Ja, darum geht's. Es geht um dein Herz, um unser Herz für sein Haus. Sein Haus, damit ist nicht in erster Linie hier dieses Gemäuer gemeint, diese Backsteine, diese Bühne, dieses Haus mit einem Kreuz obendrauf, sondern damit bist du gemeint. Wir als Kirche sind ein lebendiges Haus. Und Gottes Vorstellung von dieser Kirche und was Kirche ist und was die einzelnen Bausteine, nämlich du und ich, was wir zusammen tun, ist oft anders. Gottes Vorstellung ist oft anders als das, was wir denken. Kirchengeschichtlich sind so viele verschiedene Vorstellungen gewachsen, was Kirche ist. Ja? Und wenn du heute so eine Meinungsumfrage machen würdest auf der Straße, ich glaube, die meiste Antwort wird kommen, Kirche ist langweilig, oder? So, aber nein, Kirche ist nicht langweilig und Kirche ist oft anders, als wir denken. Und selbst wir Christen hat sich so manchmal so ein Bild von Kirche eingespielt, aber Kirche ist Gottes gute Idee. Das darfst du dir merken, das ist ein richtig toller Merksatz. Kirche ist Gottes gute Idee, denn Gott liebt Kirche und wir lieben Kirche auch, weil Gott Kirche liebt. Und mein Herz für sein Haus ist diese Predigtserie jetzt im Januar. Es geht um Kirche, es geht um Vision, es geht um Werte, aber wie gesagt auch ganz besonders um unser Herz für dieses Haus. Und es ist auch eine besondere Spendenkampagne, habt ihr sicherlich schon mitgekriegt. Es ist der erste Monat im Jahr und wir wollen eine besondere Sammlung einsammeln. Das heißt, du hast sicherlich schon was in deinem Herzen vorgenommen, etwas mitgebracht, was du besonders geben kannst. Heute und nächsten Sonntag ist nochmal die Gelegenheit, besonders zu geben. Du kannst immer viel geben, klar. Aber wir wollen im ersten Monat vom Jahr unser erstes Geld zusammenlegen und besonders Gott segnen, ihm eine Ehre machen damit. Es ist eine Art Anbetung, deswegen machen wir eine Spendenkampagne. Und du sagst, oh, es geht schon wieder um Geld. Ja, heute wird es auch nochmal um Geld gehen, auch in diesem Thema. Und wir sprechen nicht hier immer über Geld. Aber jetzt im Januar wollen wir ein bisschen über Geld sprechen. Nächsten Sonntag nicht mehr so viel. Da geht es dann mehr um die Vision und solche Sachen. Aber heute wird es nochmal um Geld gehen. Und interessant ist, habt ihr gewusst, dass Jesus mehr über Geld gesprochen hat als über Himmel und Hölle? Tatsächlich, es gibt mehr Textstellen, wo Jesus über Geld und über diese irdischen Dinge spricht, als um den Himmel. Ganz oft macht sich das, was unser Herz auch tatsächlich, an unserem Geld, an unserem Geldbeutel, an unserem Bankkonto fest. Denn da hängt oft unser Herz mit drinnen, ja? Weil es ja auch um so viele Dinge geht in unserem Leben. Durch die Finanzen, damit finanzieren wir ja unser ganzes Leben. Und wir können nur ein gutes Leben haben, wenn auch die Finanzen bei uns irgendwie stimmen. Wenn da irgendwie es nicht so stimmt, dann hinkt unser Leben auch irgendwie. Deswegen hängt da unser Herz ja auch so dran. Weil wir wollen ja, dass wir gut leben können. So, unser Herz ist stark gekoppelt auch mit dem ganzen Thema Geld. So, wir haben oft Sorge, wir haben manchmal auch Gier und sind gierig, manchmal sind wir auch geizig. Wenn es dann um unser Herz geht und die Bibel appelliert auch an unser Herz, wenn es um Großzügigkeit geht und solche Dinge, ja, dann kann das auch mal richtig wehtun. So eine besondere Sammlung, wie wir das jetzt im Januar machen, das hat auch der Paulus mal gemacht. In 1. Korinther 16, Vers 2 zum Beispiel, da hat er eine besondere Sammlung eingesammelt für die Christen in Jerusalem. Und da sagt er Folgendes. An jedem ersten Wochentag lege ein jeder von euch bei sich zurück und sammle an, je nachdem er gedeihen hat, damit nicht erst dann, wenn ich komme, Sammlungen geschehen. Also Paulus sagt der Gemeinde, hey, bevor ich komme, vielleicht komme ich in einem Jahr oder zwei, aber jeden Sonntag, immer wenn ihr zusammenkommt, legt ein jeder, nicht die, wo Bock haben, sondern jeder von euch soll was schon zusammenlegen, damit dann, wenn ich komme, ich das ganze Ding mitnehmen kann und nach Jerusalem bringen kann. Wow, krass, oder? Ja, aber das war Paulus, das waren die ersten Christen und ihr Herz schlug für Kirche. Und sie gaben gern und sie waren großzügig und deswegen war das für sie nichts Schlimmes, wenn Paulus kam mit so einem Anliegen. Und ich predige heute einfach da weiter, wo ich letzte Woche aufgehört habe. Ist es gut? Also wenn du letzte Woche nicht da warst, macht nichts. Ich predige einfach da weiter. Kannst auch nochmal online anhören. Unser Auftrag als Kirche ist, Kirche zu bauen. Und zwar nicht nur mit Steinen, mit Lichteffekten und Bühneneffekten und sonst sowas, sondern mit lebendigen Steinen. Und solche lebendigen Steine bist du und bin ich. Zusammen bauen wir Kirche. Und wir haben auch letzte Woche schon unseren Vers angeguckt, den wir immer wieder mal hören, aus 1. Chronik 28, Vers 10. Das ist ein Satz, den der König David seinem Sohn Salomo gegeben hat. Und wir beziehen ihn auf uns. Wir transportieren diesen Satz in unsere heutige Zeit und wir beziehen den auf uns. Und du darfst ihn auch auf dich beziehen. Da steht, mach dir bewusst, dass der Herr dich erwählt hat, ihm ein Haus, ein Heiligtum zu bauen. Sei stark und mach dich an die Arbeit. Boah, ja, was für eine Bibelstelle. Und die nehmen wir so für uns. Wir sagen, ja, wir sind hier in Wittenberg angetreten, diesem Herrn ein Haus zu bauen. Ein Haus der Anbetung, ein Haus, wo Menschen Gott begegnen können, wo sie eine Connection mit Jesus haben können, wo sie anfangen, starten können, wo sie nächste Schritte machen können im Leben. Und es ist total gut. Aber die Frage ist, an welcher Stelle in deinem Leben kommt Kirche? An welcher Stelle? Natürlich sagst du also, ja, Jesus ist bei mir an erster Stelle. Das ist so die Antwort, die klassische Antwort, was auch jeder Christ von uns sagt. Jesus ist so an erster Stelle und Kirche kommt dann vielleicht an zweiter, dritter oder vierter oder irgendwann anderer Stelle. Und es liegt daran, dass wir, wenn du Jesus erlebt hast, dass du eine Beziehung mit ihm angefangen hast. Du bist begeistert von diesem Jesus und du sagst, oh, ich bin so verknallt und begeistert von Jesus, weil ich habe ihn erlebt und plötzlich geht was. Mein Leben ist plötzlich so aufregend, das ist ja so interessant und da ist es so neugierig, ist man dann mehr von diesem Jesus kennenzulernen. Man merkt, man ist gerettet. Und da brauche ich doch gar keine Kirche dazu. Und manchmal sind die von der Kirche sogar ein bisschen hinderlich, ja. Wenn die so ein bisschen anders ticken, so als ich. Und ich komme da so ganz begeistert und die sind alle so abtörnend oder sowas. Keine Ahnung, ja. Und darum gibt es auch solche Bewegungen, die sagen, Gott ja, Kirche nein. Vielleicht hast du sowas schon mal gehört, ne. Und manche, die sind nicht so festgelegt. Und die sagen, okay, dann bin ich halt unverbindlich irgendwo dabei. Ich gehe mal zu der Kirche, ich gehe mal dahin, ich gehe mal dorthin. Und tja, hat Gott sich das so gedacht? An welcher Stelle in deinem Leben kommt Kirche? Und manchmal ist auch die Ökumene, ich finde die Ökumene super, wenn wir als Kirchen, katholisch, evangelisch und wir Freikirche, wenn wir zusammenarbeiten, ich finde das total stark und es ist auch ein Ausdruck von etwas, was hier in dieser Stadt, dass wir, wo wir an Gott glauben, zusammenkommen. Aber manchmal ist es auch eine Ausrede. Oh ja, wenn eh alles zusammen ist, dann muss ich ja auch nirgendwo wirklich so dazugehören. Dann muss ich nicht katholisch sein, dann muss ich nicht evangelisch sein, dann muss ich nicht freikirchlich sein, sondern ich kann einfach überall irgendwie auftauchen. Aber ich kann dir eine Sache sagen. Kirche ist der Leib von Jesus. Und der macht sich ganz konkret vor Ort fest. Der ist nicht einfach unsichtbar universell, sondern er ist vor Ort ganz real. Durch Versammlungen, durch Gemeinschaften, die sich bilden. Und es ist wichtig, wenn du sagst, ich gehöre zum Leib von Jesus, hey, dann sagst du eigentlich, ich gehöre einer Kirche, einer Filiale auf dieser Welt irgendwo an. Dort habe ich Gemeinschaft und ich bin irgendwie mit eingegliedert. Das ist ganz wichtig, einer Kirche anzugehören. Und es gibt einige Argumente, warum Menschen Kirche ablehnen. Einige Argumente. Da gibt es zum Beispiel einmal dieses Argument, Kirche ist absolut irrelevant und langweilig. Ja, und tatsächlich, manche Kirchen sind wirklich langweilig. Du kommst rein in so eine Kirche und dann sieht es wie so ein Museum, wie es mal vor 30 Jahren war oder wie es vor 50 Jahren war oder wie es vor 300 Jahren war. Man singt die alten Lieder, die jeder schon gesungen hat. Man hat die gleichen Formen und Traditionen wie damals. Und dann fragen sich manche Menschen, warum tue ich mir das an? Ja, das hat überhaupt irgendwie nichts mehr mit mir zu tun, mit meiner Lebensrealität zu tun. Und das ist eine Stilfrage, das reißt mich nicht vom Hocker, was da passiert. Oder vielleicht sagst du sogar, das sind ja alte Dogmen, irgendwann mal festgelegte Kirchenlehren, die mit mir überhaupt irgendwie nichts zu tun haben und die reden davon. Und das, was soll das mir überhaupt sagen? Ich bin absolut, ja, das macht nichts mit mir, ne? Und dann denkt man, oh, manchmal geht es ja mehr um Administration und Verwaltung und um so Formalien, dann werden über Sachen abgestimmt, dann müssen irgendwelche Formulare ausgefüllt werden und so weiter. Ja. Ich kann dir eine Sache sagen, ja, es gibt Kirchen Und wir Kirchen, wir haben es manchmal schwer, mit der Zeit mitzugehen. Wir haben es manchmal schwer, die Menschen zu verstehen. Und umso älter eine Kirche ist, umso mehr Schwierigkeiten gibt es dann natürlich, weil sich dann Sachen festfahren. Ich glaube aber, und wir hier in Miltenberg sind davon überzeugt, dass Kirche Bewegung ist. Und dass es modern sein muss, dass es aktuell sein muss. Und ich glaube, dass der Heilige Geist genau das macht. Und darum ist es so wichtig, dass der Heilige Geist in der Kirche drin ist, der uns immer wieder erneuert, verändert, uns wieder anspornt, auch ganz aktuell zu sein. Denn Kirche ist lebendig und hat was mit dir und mit deinem Leben absolut zu tun. Ja, da geht es um dich und nicht um irgendwelche Kirchen und um die Dogmen von dort, sondern es geht um dich und um dein Leben. Ja, die Kirche hat den Auftrag, damit du gestärkt wirst, vorankommst und in deiner Berufung wächst und das Land einnimmst. Damit du stark wirst im Glauben, damit du weißt, wie du für Lahme und für Kranke und für Blinde beten kannst, damit du weißt, wie du von Jesus weitersagen kannst, damit du diese Beziehung mit Jesus immer tiefer und intensiver lebst. Dafür ist Kirche da, damit wir zusammenkommen und das gemeinsam uns da drin ermutigen. Ja, Kirche ist lebendig und hat was mit dir zu tun. Administration und Verwaltung gehört halt manchmal dazu, und zwar immer da, wo mehrere Menschen auf dem Haufen zusammenkommen. Da müssen Dinge geordnet werden, da gibt es Verwaltung und da gibt es ja auch manchmal irgendwelche Bürokratie und solche Sachen. Aber ich glaube, wichtig für Kirche ist, dass nicht Administration und Verwaltung so zum eigentlichen Element der Kirche wird. Und schnell ist die Gefahr, dass diese Administrationssachen und Abstimmungen und sonst was zu dem eigentlichen Element der Kirche, wenn da kommen die nur noch zusammen und sprechen über Administration, ja, anstatt um das Leben und um die Dinge, um die es Jesus wirklich geht. Administration und Verwaltung ist unterstützend, aber nie das eigentliche Element. Und wenn wir das manchmal vergessen, hey, dann müssen wir wieder zurückrudern und sagen, nein, darum geht's uns nicht. Wir sind nicht angetreten, um irgendwelche Formulare auszufüllen, auch wenn es mal dazu gehört. Es gibt ein anderes Argument, und das höre ich ganz oft, und das ging mir selbst sogar mal so. Und das heißt, Kirche hat mich enttäuscht und verletzt. Ja, und darum braucht es Kirche vielleicht nicht. Enttäuscht von Kirche, vielleicht abgelöscht, weil du mal gebrannt hast von Jesus und da waren dann Leute, die dich irgendwie ausgebremst haben, irgendwie ausgebootet haben. Du bist enttäuscht vielleicht auch von Gottes Bodenpersonal. Da waren irgendwelche Mitarbeiter, irgendwelche Leiter, irgendwelche Pastoren, ja, die irgendwas Blödes mal gesagt haben, Blödes getan haben, ja, irgendwas Dummes getan. Und du bist einfach enttäuscht. Und du denkst, boah, mit dem will ich eigentlich nichts mehr zu tun. Das hat mich so verletzt, das hat mir wehgetan. Ja, und ich kann dir eine Sache sagen, ja, da wo Menschen zusammenkommen, selbst die Allerheiligsten, ja, selbst die Heavies im Geist und sowas, sie bleiben Menschen. Und wisst ihr, was wir Menschen sind? Wir sind voller Fehler. Und wir werden einander verletzen. Und wir werden auch einander mal auf die Füße treten. Und da passt es am. Ich sage, manche sagen immer, ja, in der Kirche, da menschelt's. Ja, was denn sonst? Ja, wo Menschen zusammenkommen, da menschelt's, es stimmt, ja. Aber es göttelt auch, ja, und das ist das Coole daran. So, und wir haben immer diese Möglichkeit, selbst wenn Dinge passieren, und ich glaube nicht, dass Kirche immer so Freude, Eierkuchen ist. Ja, im Lobpreis und Anbetung schon, aber manchmal gibt es dann auch zwischenmenschliche Schwierigkeiten. Und das ist normal, es gehört dazu, wo Menschen zusammenkommen. Aber wir haben die Möglichkeit, einander zu lieben, einander zu vergeben, neu durchzustarten. Wir müssen lernen, aneinander zu reiben und zu schleifen. Und dann formt sich auch mein eigener Charakter. Und es gab Phasen, wo ich richtig enttäuscht war von Kirche, wo ich gedacht habe, die bleibt mir bloß weg. Ja. Bleibt mir bloß weg, nicht hier. Keine Sorge, ihr seid alle super. Ihr seid alle klasse. Ja. Aber es gab schon so Momente, wo ich dachte, boah, ey, so krass. Ja. Und dann kam Gott immer wieder und sagt, nee, hey, das sind meine Kinder. Ich liebe die total. Auch wenn sie Mist gebaut haben, vielleicht gegenüber dir. Und so musste ich lernen zu vergeben und ja, mich wieder neu eingliedern. Das ist total wichtig. Ein anderes Argument, was man manchmal so hört, ist, Kirche hat zu viele Ansprüche an mich. Ja, wenn ich in die Kirche komme, dann muss ich fromm sein. Dann muss ich leise sein. Ja, wenn ich in die Kirche komme, dann muss ich mich ganz anständig und ordentlich verhalten. Aber so bin ich nicht. Wenn die wüssten, wie ich drauf bin, ja. Und ich sag dir, wenn du wüsstest, wie wir alle drauf sind, dann ja, okay. So, eigentlich sind bei uns alle willkommen. Egal, was du in deinem Leben getan hast und aus woher du kommst, wo die Baustellen in deinem Leben sind, du bist willkommen. du musst nicht speziell fromm sein. Aber manchmal denkt man das so, ich muss irgendwie bestimmt sein. Ja, wenn ich in die Kirche komme, die haben Ansprüche an mich. Die wollen nur, dass ich irgendwo mithelfe und mitarbeite. Hey, du bist eingeladen, mitzuarbeiten. Hey, und wir brauchen Mitarbeiter, klar. Und darum laden wir immer kräftig ein. Und wir freuen uns dann, wenn du mithilfst und wenn du deine Zeit rein investierst und deinen Fleiß rein investierst und all diese Dinge. Und erst dadurch lebt ja Kirche. Kirche ist ja aus lebendigen Steinen. Und darum hört man auch immer wieder diesen Appell, komm und kling dich mit ein, komm und arbeite mit. Und es ist auch ein Appell an unser Herz. Ja, ich werde auch diesen Appell weitergeben an dein Herz. Komm, brenn für das Haus Gottes, weil es ist richtig gut. Alles, was du da rein investierst, das ist in die Ewigkeit investiert. Das ist richtig gut investiert. Ja, die wollen doch nur mein Geld. Ja, auch Finanzen, wo ich gleich ein bisschen tiefer noch sprechen will, sind wichtig. Ja, die wollen doch nur, dass ich mich verändere. Ich muss mich verändern. Die haben diesen Anspruch der Lebensveränderung. Leute, diesen Anspruch hat Gott an jeden von uns. Warum? Weil er sich wünscht, dass wir mit ihm in Ordnung kommen und dass wir untereinander in Ordnung kommen, dass wir ein Leben lernen, wo wir überwinden können, die Herausforderung, wo wir ein Leben lernen können, wo wir selbst von uns selbst manchmal frei werden. Und ganz ehrlich, manchmal gibt es so gesetzliche, die sagen, du musst dies, du musst das, das wollen wir ja nicht. Aber die Bibel ist wie ein Spiegel. Wenn du die Bibel liest und dich ernsthaft mit dir auseinandersetzt, dann wirst du merken, und in der Verbindung mit Gott, dass es eine lebenslange Lebensveränderung ist, weil Gott dich verändern möchte. Du bist nicht so, wenn du gerettet bist, bist du heilig, sagt die Bibel. Du bist heilig, du bist gerettet, ein für allemal Kind von Gott. Aber trotzdem bist du dann in einem Prozess der sogenannten Heiligung. Nicht um gerettet zu werden, sondern um eben das zu empfangen, was Gott für dich hat, damit du in ein Leben reinkommst, was Gott für dich gedacht hat. Und das ist total stark. So guck in diesen Spiegel der Bibel und lass dir nicht von irgendwelchen Leuten sagen, wie du sein sollst, sondern mach das als in der Beziehung mit Jesus selbst. Und da kommt automatisch Veränderung. Ich bin heute nicht mehr der, der ich gestern war. Und ich bin gestern nicht der, den ich davor war. Weil Gott verändert und Gott verändert. Und es ist total stark und es ist das Beste, was es nur gibt. Es gibt noch ein Argument. Kirche entspricht nicht meinen Wünschen. Wunschkonzert, ja. Das muss alles so sein, wie ich es gewohnt bin. Alles andere gefällt mir nicht, wenn die anderen Lieder spielen, als was ich gewohnt bin. Oder gibt dann auch diese, es ist viel zu wenig Gegenwart Gottes. Davon kann man immer nicht genug kriegen. Ja. Oder es ist ein riesen charismatischer Affentanz hier, das ist nichts für mich. Ne? Oder Kirche ist heute nicht mehr das, was Gott eigentlich wollte. Da spricht oft Frust raus, ja. Oder die fördern nicht meinen Dienst, meine Vision, meine Berufung. Ich komme doch mit großen Ideen und Plänen und ich habe schon einiges probiert und ich bin der Profi da drin. Jetzt kommt Kirche, verwirklicht meinen Traum. So funktioniert Kirche leider nicht. Es gibt verschiedene Filialen auf diesem Planeten. Wie stark ist das denn? Sodass wir auch, wenn es um Stilfragen geht, auch einfach mal gucken können. Vielleicht finde ich mich in einer anderen Familie Gottes mehr wohl als da. Es gibt unterschiedliche Stile. Aber mach es nicht so in der Weltflucht. Boah, Hauptsache irgendwie abgespaced. Den Heiligen Geist erleben, nur damit ich irgendwie ein bisschen ja, oh, aus dieser schlimmen Welt entrückt bin. Ja. Wir laden hier in unserer Kirche ein, an unserer Vision und unseren Werten mitzuarbeiten. Also du bist eingeladen, bei uns mitzuarbeiten. Und das fördern wir dann. Und darin gibt es auch viele Wachstumsmöglichkeiten für den einen oder anderen. Gibt noch so ein Argument. Ein anderes Argument ist, ich bin so ein individueller Typ und ich bin ein Freigeist. Ja? So, ich passe nirgendwo so wirklich rein. Vielleicht sagst du, Menschenmassen sind nicht deins. Ich kann dir eines sagen, als damals in Israel die erste Kirche entstanden ist, da haben sich am ersten Tag gleich 3000 bekehrt und danach noch viele, viele, viele andere 1000. Wenn die zusammenkamen, das war eine große Kirche. Und im Himmel wird es richtig viele Menschen sein. Natürlich, es ist eine Typsache. Der eine sagt, ich habe lieber eine kleine Menschengruppe. Aber da ist dann eine Small Group richtig cool. Große Menschengruppen ist der Wille Gottes, weil Gott die Menschen liebt und er möchte so viele wie möglich bei sich haben. So ein Freigeist, Hauptsache irgendwie so sein eigenes Ding machen. Ich glaube, Jesus lockt dich und sagt, komm, sei wohl verbindlich dabei. Ja? Und, sei kein freier Radikaler, der irgendwo rumschwingt. Ja? Querdenken ist gut, Querdenker braucht die Kirche. Ne? Und es ist total wichtig. Lerne, dass die Familie Gottes groß ist. Du darfst mitdenken, ohne rebellische Haltung. Und Querdenken ist sogar manchmal ganz wichtig. Was wir als Kirche machen, Kirche ist oft ist dazu da, damit wir uns gegenseitig helfen und in unsere generelle Bestimmung kommen. Anbetung, prophetisches Leben, Kraft, um andere freizusetzen, Menschen von Jesus weiterzusagen. Als Christ einer Kirche anzugehören, ist echt wichtig. Wenn du Christ bist, bist du Teil von seinem Körper. Losgelöst von dem Körper bist du ineffektiv. Warum? Stellt euch mal vor, der Finger wäre jetzt abgetrennt, losgelöst vom Körper und krabbelt da am Boden irgendwo so vor sich hin. Der hat es schwierig, ja, der abgetrennte Finger. Es ist absolut ineffektiv. Der Finger kommt nicht in seine Berufung. Ne? Und ganz ehrlich, dem Körper fehlt ein Finger, weil der irgendwo anders rumkrabbelt. Ja, und der Kirche fehlt auch etwas. Der gehört mit dran. Und die Gefahr ist richtig groß, dass dieser Finger sich infiziert. Da ist irgendeine Bakterie oder irgendwas, die infiziert. Die Gefahr, dass es abstirbt, ist gigantisch groß. So, verknüpf dich. Jesus zu lieben heißt, sein Haus zu lieben. Diese neue Familie zu lieben. Galater 6, Vers 10. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Hier geht es um die anderen Christen, die zu deinem Haus Gottes gehören, die zum Haus Gottes gehören. Paulus sagt den Galatern, hey, lasst uns Gutes tun, aber besonders denen. Ja? Allen Gutes tun, aber besonders denen, die zu deinem Haus gehören. Wir sollen Liebe haben, die Liebe zusammengefügt, zusammen mitarbeiten, Zusammenarbeit und Liebe integriert. Ja, da gehörst du mit dazu. Teil vom Gottesdienst, Teil von Next Steps, Teil von Small Group, ein Gastgeber für eine Small Group werden, Alpha mittragen, ja, Liebe unterstützt, trägt mit und du bist involviert. Eines unserer Mottos ist, wir lieben Gott, wir lieben Menschen und wir haben Spaß dabei. Und das zeigt sich da drin. Und jetzt kommt es zu diesem Knackpunkt, wo ich vorhin gesagt habe, dass ich nochmal über Geld sprechen werde, über den Zehnten sprechen werde. Großzügigkeit ist Ausdruck der Liebe und der Verbundenheit. Und wir nehmen hier kein Blatt vor den Mund, wenn es um Finanzen geht. Wir Freikirchen, wir finanzieren uns durch Spenden. Vielleicht kennst du diesen Witz. Ja, da ist der katholische Priester und der evangelische Pfarrer und der Freikirchler, die treffen sich zu so einem Treffen und unterhalten sich. Und dann kommen sie auf das Thema Finanzen und dann fragen die, wie machst denn du das, wenn ihr eure Kollekte einsammelt? Wie macht ihr, wie finanziert ihr euch als Kirche? Und dann sagt der Katholik, ah, ganz einfach, ich lasse das Geld einsammeln, ich mache mit Kreide einen großen Kreis um mich. Und dann, wenn ich den Klingelbeutel dann habe, dann schmeiße ich das ganze Geld so in die Höhe und alles, was im Kreis landet, das behalte ich für mich und alles, was außerhalb des Kreidekreises landet, das kriegt die Kirche für die Administration und so weiter. So, aha, aha. Da sagt der Evangelische, ah, bei uns ist es fast genauso, ich mache einen Kreidekreis und sammle das Geld ein und ich schmeiße es in die Luft und alles, was außen landet, ja, das behalte ich für mich und alles, was im Kreis ist, bekommt die Kirche. Ah, und der Freikirchliche sagt, ach, ich mache es auch so, ich mache einen Kreis um mich rum, ich sammle ein und ich schmeiße es hoch. Und alles, was Gott behalten will, soll er behalten, der Rest nehme ich dann für mich. Ganz einfach, ja, nein, wir Freikirchler, wir rufen oft gern mal zu Spenden und Finanzen auf, weil wir tragen uns dadurch. Wir sind nicht so wie die Landeskirchen, die in Kirchensteuern erheben, sondern wir leben nur durch die Spenden unserer Zugehörigen und alle, die hier mit investieren in das Reich Gottes. Ich selbst, ich bin hier sehr gut bezahlt. Es ist also kein Betteln, wenn ich jetzt hier über Geld spreche. So, wir wollen euch auch nicht ausnehmen oder ausmelken oder über den Tisch ziehen, sondern ich glaube, in dem Geben, wir lieben einander, wir lieben die Kirche und wir geben gerne in dieser Großzügigkeit. Gott zu geben, für sein Haus zu geben, da liegt Segen drin. Segen für dich. Und darum predige ich darüber, weil ich möchte, dass Segen in dein Leben reinkommt. Ist es stark? Ich finde das echt stark. Und wenn es um den Zehnten geht, ist es ein Prinzip aus dem Alten Testament. Und da gucken wir mal eine Hartstelle an aus Malachi 3, Vers 8 und Vers 10. Darf ein Mensch Gott betrügen? Gott sagt da, ihr habt mich betrogen Und dann fragt ihr noch, womit sollen wir dich betrogen haben? Mit dem Zehnten und den Abgaben. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Es ist ein Prinzip, den zehnten Teil seines Einkommens als Erstlingsgabe immer Gott zu bringen. Und Gott sagt, regt sich da richtig auf, das war im Alten Testament, er regt sich richtig auf und sagt, hey, ihr habt mich betrogen. Ihr habt euren Zehnten nicht bezahlt, ihr habt mich betrogen. Ja? Und prüft mich doch, ich will euch segnen, ich will euch nicht ausnehmen, ich will euch segnen. So ist es im Alten Testament. Wir wissen im Neuen Testament, wir haben kein neues Gesetz, nicht so ein Gesetz, wenn es um den Zehnten geht. Aber dieses Zehnten geben ist immer noch ein Prinzip, ist ein Unterschied. Gesetz ist, du bist verpflichtet. Ein Prinzip ist etwas, was Gott so eingerichtet hat, was einfach Segen bringt. Und wir sollten dieses Thema nicht auf die leichte Schulter nehmen. Nimm auch deinen Zehnten nicht auf die leichte Schulter. Wenn es ihm im Alten Testament, wenn Gott sich schon so aufgeregt hat, ja, dann ist es ihm ernst. Es ist etwas Todernstes oder eben ein segenreiches Prinzip. Es gab im Neuen Testament einen Typ, der hieß Josef. Und der spendete seine ganzen Besitztümer. Der hat alles verkauft, sein Acker und alles, was er hatte. Und hat es in die Kirche gebracht, vor die Füße der Apostel gelegt. Das haben alle gesehen. Boah! Ja, übrigens haben ganz viele das gemacht, ihr ganzen Besitz verkauft. Und da gab es zwei. Einer, der hieß Hananias und seine Frau Sapphira. Und die wollten auch so ein Ansehen bekommen. Ja? Das ist ein neues Testament. Nicht unter dem Gesetz, aber passt mal auf, wie krass das da war. Und die haben auch einen Acker verkauft und die kamen überein, ne, genauso wie dieser Josef, das alles so zu geben, aber eigentlich nur einen Teil davon und es so aussehen zu lassen, als wäre es alles. Wir haben alles verkauft und das ist das Geld. Aber eigentlich haben sie nur die Hälfte gegeben und die andere Hälfte so für sich behalten. Sie wollten es so sich ausgeben, als wären sie genauso großzügig wie dieser Josef. Und in Apostelgeschichte 5, 3 bis 11, da lesen wir das. Aber Petrus durchschaute ihn, den Hananias, und sagte, Hananias, fragte er, warum hast du es zugelassen, dass der Satan von dir Besitz ergreift? Warum hast du den Heiligen Geist belogen und einen Teil des Geldes unterschlagen? Niemand hat dich gezwungen, das Land zu verkaufen. Es war dein Eigentum. Und auch nach dem Verkauf hättest du das Geld behalten können. Wie konntest du dich nur auf so etwas einlassen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott selbst. Nach diesen Worten brach Hananias tot zusammen. Alle, die davon hörten, waren entsetzt. Einige junge Männer hüllten den Toten in ein Tuch ein und trugen ihn hinaus. Da war gerade die Squad da, ne? Die ganzen Jungen, die haben das erlebt, der fällt da um. Oh, und dann haben sie gleich mal rausgeschafft. Och, wie krass. Etwa 3 Stunden später kam seine Frau Sapphira. Sie wusste noch nicht, was geschehen war. Petrus fragte sie, ist das hier die ganze Summe, die ihr für euren Acker bekommen habt? Ja, antwortete sie, das ist alles. Da erwiderte Petrus, warum habt ihr beide beschlossen, den Geist des Herrn herauszufordern? Sieh doch, die Männer, die deinen Mann begraben haben, kommen gerade zurück. Sie werden auch dich hinaustragen. Im selben Augenblick fiel Sapphira vor ihm tot zu Boden. Als die jungen Männer hereinkamen und sahen, dass sie tot war, trugen sie Sapphira hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Die ganze Gemeinde aber und alle, die davon hörten, erschraken zutiefst. Verständlich. Stellt euch mal vor, das würde hier bei uns im Gottesdienst passieren. Hier kommt einer vor und sagt, ich gebe jetzt alles. Ja? Und dann würde ich sagen, ist es wirklich alles? Ja, und er, ja, und dann, boom, fällt der Tod um. Was für eine Kraftwirkung des Heiligen Geistes. Was würde in der Zeitung stehen morgen früh? Sekte vergiftet Spender oder irgendwie sowas. Ja. Boah, keine Ahnung, was da drin stehen würde. Und deswegen, ich konfrontiere lieber nicht, sonst sterben mir alle Spender weg. Nee, nein, wir merken, auch wenn es kein Gesetz ist, dass mit dem Geben, dass es Gott ernst ist. Es ist Gott ernst. Das Geben ist Gott ernst. Und deswegen möchte ich, dass du segensreich gibst. Dass es dir zum Segen wird, nicht zum Fluch, nicht zum Tod oder sonst irgendwas, sondern dass es für dich zum Segen wird. In 2. Korinther 9, 6 bis 8, da lehrt Paulus, wie man segensreich gibt. Da sagt er, dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Gott aber vermag euch jede Gnade überreich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Ein starker Vers. Und da sind ein paar Prinzipien drin. Der erste Prinzip ist, der Zehnte ist eben kein Gesetz. Es ist eine freiwillige und eine freudenvolle Anbetungsgabe. Das ist der erste Punkt. Denn da steht nicht aus Verdruss oder aus Zwang. Es ist aus einem freudigen Herzen und einem fröhlichen Geber, lieb Gott. Es ist Anbetung. Es ist Lobpreis. Es ist, ich gebe etwas Gott weg und ich bete ihn mit diesem Geben an. Ich finde es stark. Geben ist Freude und Anbetung. So, deswegen dieser Appell an dich. Wenn du gibst, gib großzügig als Anbetung. Ohne eine Gegenleistung zu erwarten, ist es erstmal in allererster Linie ein Weggeben. Der zweite Punkt, den ich mitgebracht habe, ist, der Zehnte ist des Herzens Hunderter. Okay? Wie du es in deinem Herzen vorgenommen hast, wo du 100% Gott es gerne geben willst, vom Herzen her. Und das, was du dir vorgenommen hast, ist 100%. Und der Zehnte ist des Herzens Hunderter. Wir haben letzte Woche von David und Salomo gehört. Die waren natürlich super reich. Das waren Könige, die hatten eigentlich einen Haufen Gold, Silber und so weiter. Und darum konnten sie auch viel geben. Und vielleicht sagst du, oh, ich habe ja nichts, was soll ich denn geben? Der David, der Salomo, die waren reich, die konnten viel geben. Nein, es geht nicht ums viel geben. Du bist verantwortlich über das, worüber du gesetzt bist. Über was du verfügst. Es geht nicht um die Menge, es geht um dein Herz. Und du bist verantwortlich für das, was du hast. Nochmal eine tolle Bibelstory. Da hat Jesus sich im Tempel dahin gesetzt, wo die Leute ihr Geld hingebracht haben in den Tempel. Und da die Leute beobachtet. Markus 12, 41. Das ist eine klasse Stelle, die möchte ich euch nochmal mit vorlesen. Jesus setzte sich nun in die Nähe des Opferkastens im Tempel und beobachtete, wie die Leute ihr Geld einwarfen. Viele Reiche gaben hohe Beträge. Dann aber kam eine arme Witwe und warf 2 der kleinsten Münzen, die es gibt, in den Opferkasten. So 1-Cent-Münzen. Jesus rief seine Jünger zu sich und sagte, ich versichere euch, diese arme Witwe da, ja, hat mehr gegeben als alle anderen. Die Reichen haben nur etwas von ihrem Überfluss abgegeben, aber diese Frau ist arm und gab alles, was sie hatte. Sogar das, was sie dringend zum Leben gebraucht hätte. Jesus lobt diese Frau, weil sie alles gegeben hat, nicht von ihrem Überfluss. Boah. Ja, was war da in dem Herzen dieser Frau? Hingabe. Ich will Gott das Beste geben, was ich habe. Und es waren diese 2 Cent. Nicht das, was sowieso abfällt, sondern es ist eine Erstlingsgabe, ganz bewusst. Ich mache mir Gedanken, was ich gebe. Und wir nennen es auch manchmal Opfer. Warum Opfer? Weil ich etwas weggebe und es tut manchmal auch weh. Aber in dem Weggeben lasse ich los und ich freue mich, dass ich ein Segen sein konnte. So, der dritte Punkt. Der Zehnte ist eine Investition. So, und jetzt wird es lukrativ. Wenn man investiert, bekommt man nämlich was zurück. Und das ist stark. Tatsächlich, es ist eine Investition. Es ist eine Saat, die aufgehen wird. Wer sparsam sät, wird sparsam ernten. Wer segensreich investiert, der wird viel ernten. So, in Lukas 6, 38, da steht, gebt und ihr werdet bekommen. Was ihr verschenkt, wird anständig, ja großzügig bemessen, mit beträchtlicher Zugabe zu euch zurückfließen. Nach dem Maß, mit dem ihr gebt, werdet ihr zurückbekommen. Das ist eine Zusicherung. wenn wir was geben, wenn wir etwas verschenken und es großzügig bemessen, mit beträchtlicher Zugabe wird es zu uns zurückkommen. Das ist eine Zusage. Nach dem Maß, mit dem ihr gebt, werdet ihr auch zurückbekommen. Versteht dieses Prinzip. Es geht nicht darum, ein Geschäft abzuhalten. Wenn ich da jetzt rein investiere, dann bekomme ich mehr. Sondern es hat was mit meinem Herzen zu tun. Ich persönlich, ich will, dass du gesegnet wirst. Und selbst wenn du wenig Finanzen hast, du darfst ein Segen damit sein. Und du darfst segnen, du darfst investieren. Und ich glaube, Gott sieht es. Er ist derjenige, der belohnt. Und steht es, damit ihr in allem alle Zeit Genüge habt. Gott möchte, dass du genug hast und sogar noch überreich bist für gute Werke. Obwohl du gegeben hast, obwohl du vielleicht sogar von deinem Wenigen, was du hast, investiert hast, möchte er dich umsorgen und für dich da sein. Ich lade dich ein, investiere großzügig, prüfe Gott da drin. Wir in Deutschland, wir leben in so einem fantastischen Land. Wenn wir spenden und es in unserer Steuererklärung angeben, bekommen wir wieder was zurück, dass wir wieder investieren können. Ist es nicht stark? Ich finde das stark. Der Zehnte ist eine regelmäßige Gabe. Es ist eine Art Regel, wenn du so willst, ein Prinzip, eine Art Regel, die sich eine Gemeinschaft setzt. So wir als Kirche, wir haben uns diese Regel gesetzt und gesagt, wir als Zugehörigen und alle, die sich zugehörig fühlen, ja, die sind eingeladen, den Zehnten regelmäßig zu zahlen, aus Liebe und Verantwortung zur Kirche, aber auch in der Anbetung zu Gott. Investiere da rein, wo du deine geistliche Nahrung herbekommst, da, wo du eingebunden bist. Das ist total gut. Und hier steht, jeder gebe, nicht der eine gebe, der andere nicht, sondern jeder gebe. Nicht gebe gar nichts, sondern gebe. Gehe ehrlich vor Gott und auch ehrlich vor der Kirche mit deinen Finanzen um. Vielleicht bist du hier und du zahlst regelmäßig deinen Zehnten als Erstlingsgabe. Klasse, genial, wie stark ist das denn? Ja, vielleicht bist du aber auch hier und du merkst, hau, da habe ich was versäumt. Und du bist eingeladen, diese Versäumnis in diesem Jahr zu verändern. Ja, beginne deinen Zehnten als Erstlingsgabe, als erstes regelmäßig zu bezahlen und zu investieren in das Reich Gottes. Da hilft es oft gut, einen Dauerauftrag einzurichten. Dann geht es automatisch. Der Zehnte ist ein Richtwert, da ist mehr drin. Ja? Anbetung und Investment kann größer sein als der Zehnte. Das haben wir gesehen. Die Witwe, die kaum etwas hatte, gab alles. David und Salomo gaben weit mehr, als nötig gewesen wäre. Und da gibt es auch die Gabe des Gebens. Es gibt Menschen, die haben diese Gabe des Gebens. Hey, und wenn du die Gabe des Gebens hast, dann praktiziere sie im Glauben. Und ich glaube, es wird dir zum Segen werden. Und das Einsammeln des Investments an den Sonntagen, was wir jeden Sonntag machen, ja, das ist noch eins obendrauf. Das ist mein Opfer, was ich noch obendrauf gebe. Das ist das, was wir zum Zehnten noch wöchentlich obendrauf legen. Es ist eine Sonderspende. Denn dein Zehnter und deine Spende sind das finanzielle Rückgrat auch von unserer Kirche. Das müssen wir wissen. Unsere Kirche lebt nicht nur durch den regelmäßigen Zehnten, sondern auch durch weitere Spenden. Und es ist eine Liebesgabe. Es ist eine Liebesgabe. Es ist eine Ermöglichergabe, weil durch das Geld ermöglichst du auch das, was hier passiert. Dieses Jahr ist ein herausforderndes Jahr. Es gibt viele Dinge, die uns als Kirche auf dem Herzen liegen. Es gibt die Räumlichkeiten, ja, die langsam auch zu eng werden. Aber manchmal sind wir mehr und dann wird es eng. Und wir müssen ein bisschen in die Zukunft planen. Irgendwann kommt der Tag, wo wir uns da Gedanken machen müssen. Ja, wenn wir mehr werden, müssen wir vielleicht auch noch irgendwann mal jemanden anstellen. Als Vorstand unserer Kirche werden wir eine Klausur haben, wo es auch um diese Frage gehen wird, wie wird es weitergehen mit unseren Räumlichkeiten. Und unsere Gedanken, die wir uns da machen und unsere Entscheidungen, die wir da treffen, messen sich auch ein bisschen an unserer Bereitschaft der Kirche zu geben. Und da können wir dann auch erst planen, da können wir auch gucken, was hat Gott vor? Dürfen wir Schritte gehen, auch im Glauben? Mein Herz für sein Haus. Ich glaube, das vermehrt Gott. Ich glaube, da ist auch noch für uns als Kirche noch mehr drin. Wir stehen gut da. Aber ich glaube, Gott hat was mit uns vor, wofür es auch Finanzen braucht.
EFG in Miltenberg. Kirche ist Bewegung.